Bergkristall, gleichsam wie himmelblau gefärbtes Glas, durch welches Lichterschein in eine Berghöhle hineinsinkt, so hat schon der Dichter Adalbert Stifter in seiner berühmten Erzählung mit dem Titel Bergkristall eine Höhle beschrieben, in der Bergkristall schimmert. Viel schöner blau als das Firmament, heißt es da. Es gab Zeiten, in denen Bergkristall kostbarer war als Edelsteine und Gold, und bis heute fasziniert Bergkristall, in Kunst und Kultur wunderbar verarbeitet, in der Medizin genutzt und als Kristallkugel mit magischen Kräften aufgeladen. Anton Legner stellt uns in seinem Buch Faszination Bergkristall strahlende Meisterwerke aus ganz Europa vor. Anton Legner ist in Köln als langjähriger Direktor des Schnüttgen-Museums bekannt. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zwischen Himmel und Erde, Naturwunder Bergkristall, so heißt das erste Kapitel in Ihrem Buch. Warum sind Sie vom Bergkristall so fasziniert?
Ja, weil er mich eigentlich das ganze Leben begleitet hat. Er war immer da. Er war in Prag da. In Freiburg hatte ich das Vergnügen, das schöne Bergkristallpokal, der damals gerade erworben worden ist, zu bearbeiten. Ja, und in Köln setzte sich das eigentlich fort.
Sie kommen aus Prag, aus Böhmen. Können Sie sich denn noch an Ihre erste Begegnung mit Bergkristall erinnern?
Im Veitsturm selbst. Da ist die schöne Wenzelskapelle. Und da sind ja die Wände quasi ganz ausgestattet mit Kristall. Und das war eigentlich so die erste Begegnung, würde ich sagen.
Im Veitsturm, sicher als Kind noch oder als sehr junger Mensch, da steht man dann staunend und bewundernd vor diesem Wunderwerk der Bergkristallwände. Oder wie haben Sie das erlebt?
Ja, nicht nur die Bergkristallwände, sondern die ganze Ausstattung mit Edelsteinen.
Bergkristall in christlichen Kunstwerken, das ist sehr verbreitet. Das kennt man, Bergkristall in Reliquienbehältern zum Beispiel. Bergkristall ummantelt auch die Kreuzesreliquien. Was macht denn diese Beziehung des Bergkristalls zur christlichen Botschaft aus? Warum wurde das für diese Reliquiare und für diese Kreuzesplitter benutzt? Hat das auch eine Botschaft, eine mythische Bedeutung?
Die Sichtbarkeit, die Durchsichtigkeit, aber das ist nicht alles. Und die Mystik dieses Materials. Es ist schon der Vergleich, dass Christus gleichgesetzt wird mit dem Kristall. Klar wie Kristall. Und da ist es natürlich naheliegend, dass man diese Hülle benutzt hat, quasi als vorhimmlische Hülle für die Heiligtümer oder dafür, wofür man die Reliquien gehalten hat.
Das ist die Beziehung zum Christentum, aber beim Bergkristall geht das ja noch viel weiter. Das wurde auch in der Medizin zum Beispiel benutzt, es wurde als Heilmittel gegen die Pest benutzt. Dem hat man auch eine medizinische Wirkung zugesprochen.
Da hat man, als die große Pest war, im Bergkristall das große Heilmittel gesehen. Und zwar das einzige. Aber das blieb natürlich Theorie. Für viele war der Bergkristall der große Heiler, schon aus den frühesten Zeiten her.
Und ist da was dran? Heute gibt es ja die medizinischen Wissenschaften. Ist da was dran? Hat es heilende Wirkung?
Bis heute gibt es ganze Bücher, wie viel heilende Wirkung der Kristall hat. Die Hildegard von Bingen, für die war das eines der größten Heilmittel. Aber das hatte sie nicht von sich, sondern das hat sie aus der frühen Zeit des Mittelalters übernommen. Und eigentlich auch aus der Antike.
Das heißt, Bergkristall war schon vor dem Mittelalter, bevor es für das Christentum und die christlichen Kunstwerke bedeutend wurde, war es schon viele Jahrhunderte vorher, auch bei den alten Griechen, als ein ganz besonderes Element oder Stoff oder Stein bekannt.
Das kann man so sagen, ja. Der Kristall war dann immer mit mystischen Vorstellungen verbunden.
Das geht ja bis in den Aberglauben. Man sagt ja, wir schauen in die Kristallkugel hinein, um die Zukunft vorherzusehen. Aber das ist Aberglauben, oder?
Eigentlich ist alles, was mit dem Heiltum und dem Vorherschauen sich verbindet, Aberglauben. Aber was ist der Aberglaube? Das habe ich nie recht begriffen, was Aberglaube ist. Ist Aberglaube Glaube? Der Begriff Aberglaube kommt mir immer etwas suspekt vor.
Viele Menschen, die sagen, es gibt zwischen Glauben und Aberglauben gibt es keine Grenze. Wer sagt, was ist Aberglaube und was ist Glaube?
Das brechen sie aus, was ich auch empfinde.
Aber wir Deutschen sind ja manchmal ein bisschen arrogant, dass wir sagen, Aberglauben, wir sind doch vernünftige Menschen. Das ist ja auch ein bisschen arrogant, das so abzutun, nicht?
Den Glauben abzutun ist arrogant und den Aberglauben auch. Ne?
Nun hat Köln auch große Beziehungen zum Bergkristall. Da gab es in Köln, das ist jetzt vor gar nicht so langer Zeit herausgefunden worden, da gab es eine Bergkristallwerkstatt.
Ja, freilich. Die haben die Archäologen 2005 entdeckt, direkt in der Nähe des Doms. Und da hat sich eigentlich bewahrheitet, was wir auch in unseren Ausstellungen immer schon vermutet haben, welches Zentrum für die Bergkristallverarbeitung da Köln immer gewesen ist.
Also Köln heute würde man sagen, ein Bergkristall-Hotspot, wenn man das in Neudeutsch ausdrücken würde. Was wurde denn in so einer Bergkristallwerkstatt gemacht?
Hauptsächlich solche Kugeln, kleine Kugeln, die man heute noch auf den und bis ins 19. Jahrhundert immer wieder auf den großen Reliquienschreinen findet. Oder auch Kreuze, nicht die großen durchbrochenen Behälter. Das war meistens in den Händen der Goldschmiede, diese Verbundenheit zwischen den Goldschmieden und den Kristallieurs, die ist auch immer schon gewesen. Aus dieser Kölner Werkstatt hervorgegangen sind meistens dann so die kleinen Schmucksteine und Kreuze und Leuchter dieses bischöflichen oder erzbischöflichen, dieser Werkstatt, dieser erzbischöflichen Werkstatt am Dom.
Dann hat aber auch die säkulare Welt den Bergkristall entdeckt, also nicht nur die fromme Welt, die frommen Kunstwerke. Da gibt es ja tolle Dinge, dieses Kunstwerk, dieses Schiff Vater Rhein.
Dieses Kunstwerk hat ein Kollege, wie hat er es genannt, das Ungetüm von Vater Rhein, so hat er es genannt, aber das war eigentlich ein großes und ist ein großes Kunstwerk aus der Zeit um 1900, was die Leute damals besser verstanden haben als die Leute von heute, die es als Ungetüm.
Warum Ungetüm?
So wie die ganze Kunst, die man um Ende des 19. Jahrhunderts so fabriziert hat. Das war damals auf der Weltausstellung als hervorragendes Werk, aber Jahrzehnte später galt es zeitlang nichts mehr. Jetzt ist es ja im Stadtmuseum.
Weil man es auch für kitschig hielt oder warum?
Das Verhältnis zur Kunst wechselt ja ständig. Als Kitsch vielleicht weniger, aber da hat er mit seinem Ausdruck Ungetüm schon nicht Unrecht. Ne? Aber es ist alles andere als ein Ungetüm.
Nun haben Sie sich sehr viel mit Bergkristall, auch mit Bergkristallen, Kunstwerken und der Verarbeitung beschäftigt. Gibt es denn ein Kunstwerk, wo Sie sagen, das ist mein Lieblingskunstwerk, ist vielleicht zu viel gesagt, weil es so viele Lieblingskunstwerke gibt, aber eines, wo Sie denken, mein Gott, wenn ich das sehe, dann staune ich immer wieder.
Ja, das hängt mit meiner Beschäftigung mit dem Bergkristall in Freiburg zusammen. Da war ich im dortigen Museum tätig und da haben wir dieses erworben, einen Bergkristallpokal. Und das ist eigentlich so die Freiburger Einleitung gewesen für die Beschäftigung mit dem Bergkristall. In Köln war es dann natürlich die andere Entdeckung von dem Bergkristallkreuz, das sich im Schmidtke-Museum befindet, das ich da aus dem Keller geborgen habe. Und das hat sich dann als das größte gotischen Bergkristallkreuze herausgestellt. Und das ist freilich dann mein Kölner Lieblingsstück geworden.
Das kann man wunderbar im Schnittgenmuseum sehen. Das ist jetzt auch zentral renoviert worden.
Erst war es, man kann schon sagen, in 1000 Stücken lag es im Depot des Museums. Und da habe ich es ans Tageslicht geholt. Und damals schon hatte unser Goldschmied und Restaurator renoviert oder restauriert, kann man sagen. Und es ist tatsächlich das größte dieser Kreuze. Wo es entstand, vielleicht in der Nachfolge der Werkstatt aus dem 12. Jahrhundert, in der Nähe, ja, oder in der Dombauhütte. Aber es ist sicher das größte und, ja, ich möchte auch sagen, schönste Bergkristallkreuze in Köln.
Man muss sagen, allein deswegen lohnt schon ein Besuch im Schnittgenmuseum, um dieses einmalige Kreuz sich anzuschauen und zugleich den Film zu sehen, wie es wirklich renoviert wurde und wie kaputt es auch war und jetzt wieder hergestellt ist. Das Bergkristall, das merkt man Ihnen, das bedeutet Ihnen ja viel, viel mehr. Man merkt, dass Sie fast einen spirituellen Bezug zu diesem Bergkristall haben. Was bedeutet Ihnen das?
Sie sagen spiritueller Bezug. Inzwischen ist ja auch in Freiburg war eine Bergkristallausstellung vor Jahren. Und da hat mich immer etwas befremdet, dass man über die Symbolik des Bergkristalls dann eigentlich nur abfällige Worte hatte. Obwohl gerade die mystische Kraft dieses Steins ja neben der Handwerklichkeit, wie man ja auch aus der Verwendung als Gefäße und Träger von Heiligtümern sieht.
Sie sagen das mystische Kraft oder auch eine märchenhafte Kraft, aber das ist so ambivalent, dieses Märchenhafte, dann tut man es so ein bisschen in die Schublade von Eiskönigen und Kristallschloss, so das ist Kinderkram, das ist Märchenkram, aber damit tut man sowohl den Märchen als auch dem Bergkristall Unrecht, oder?
Freilich, ich denke da an unseren Beuys.
Auf jeden Fall ist Bergkristall, man merkt, es ist fast ein Teil von Ihnen, weil Sie so viel, und das ist auch Ihre Biografie so sehr
ja,
begleitet hat.
Ne? Als wäre das quasi so bestimmt gewesen auf diesen Stationen.
Aber da schließt sich auch ein Kreis. Als Kind im Veitsdom in Prag, ja, wo Sie einfach nur sich haben beeindrucken lassen, dann das Erwachsenwerden in Freiburg, die wissenschaftliche Auseinandersetzung und in Köln kommt es zurück zu dem Kristallkreuz, das ja auch wieder was kindlich Frommes hat.
Nicht nur zum Kristallkreuz, vor allem auch zu den Bergkristallreliquiaren. Wobei ich in Köln den Zusammenhang zwischen Bergkristall und Reliquiaren in allen Kirchen, Schatzkammern der Kirchen, die man eigentlich weniger als Schatzkammern bezeichnen kann, sondern als Heiltumskammern, der Kristall als Hülle diese Gebeine.
Das ist auch eine bestimmte Art der rheinischen Frömmigkeit dann wahrscheinlich, nicht? Wenn Sie sagen, dass es in allen Kölner Kirchen als Reliquiare aufgetaucht ist.
Im Domblatt habe ich das kölnische Hagiophilie genannt. Als ich in München einen Vortrag hielt unter diesem Titel, war das Publikum höchst erfreut und lachte sich halb tot über den komischen Begriff Hagiophilie noch zu der kölnischen.
Wie würden Sie das übersetzen, Hagiophilie?
Heiligenliebe.
Das ist die rheinische Heiligenliebe, die mit dem Bergkristall zu tun hat.
Ja, könnte man so sagen. Und die macht man sichtbar, indem man diese Gebeine dann in solche kostbaren Gefäße setzt.
Vielen Dank, Anton Legner. 20 Jahre lang war er Direktor im Kölner Schnütgenmuseum. Seine Leidenschaft gilt besonders Kunstwerken, in denen Bergkristall verarbeitet worden ist. Faszination Bergkristall. Kölner Erinnerungen, so heißt das Buch mit vielen Abbildungen von Kunstwerken mit Bergkristall, das im Greven Verlag erschienen ist. Das liebevoll ausgestattete Buch hat 280 Seiten, über 150 prächtige Abbildungen, kostet 34 €. Vielen Dank für das Gespräch.